bürgerlich-demokratische Erbsünde mitgegeben wurde. Also diese, ich erinnere mich noch gut, dass die, dass bei der Propaganda des Staatsbürger in Uniform oder so etwas immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass man den Befehl verweigern könne, wenn der Befehl gegen Recht und Gesetz oder gegen Moral verstößt oder sowas. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Also ja, sich zwanglos von der bürgerlichen Last befreien, das ist schon ein großes Versprechen. Das ist eben sehr, sehr parallel zur Technokratisierung. Ja? Die Technokratie auch in der Wirtschaft, auch in der Politik, sagt ja, das ist alles nach einer technischen, maschinellen, wissenschaftlichen Vernunft. Das geht alles um die Wirkung. Alles andere ist egal. Was funktioniert, soll funktionieren. Warum und für wen ist dann zweitrangig, ne? Und also in diesem Stadium ist ja letztendlich der Kapitalismus. Er hat ja gar keine Versprechen für Menschen mehr, sondern das einzige Versprechen hat er, dass er selber noch weitermacht, dass er funktioniert und vielleicht noch höllischer als vorher. Und man weiß gar nicht, was sich schneller technokratisiert, die Ökonomie oder das Militär. Vielleicht ist für manche Leute das Militär sogar noch ein menschlicherer Ort als das Büro. Das ist durchaus möglich, wie eben der Sportverein oder die Pfadfinder oder die Ministrantengruppe, wer weiß das schon. Aber dieses Versprechen, gleichzeitig Verantwortung, persönliche Verantwortung abgeben zu können und dafür maschinell besser zu funktionieren als je zuvor, die spielt da wirklich eine teuflische Rolle, denke ich. Und zwar nicht nur auf der Ebene des persönlichen Erlebens oder so etwas, sondern eben auch funktional. Also möglicherweise ist es tatsächlich so, dass der Kapitalismus nur durch seine Militarisierung überleben kann und umgekehrt das Militär als Konzept der Konfliktlösung nur überleben kann, indem es sich eben ökonomisiert. Wie ja auch in Russland dann diese Wagner-Truppen also ganz viele Interdependenzen des militärischen und des unternehmerischen und des Kapital, die Oligarchen dann zum Sponsor werden von Militarisierungen und umgekehrt, wie in China, aber was ja jetzt auch in Amerika schon sich abzeichnet, dass bestimmte militärische Gebiete, militärische Einheiten, selber wiederum Unternehmer werden. Dass also verrückterweise zum Beispiel der Kunsthandel in China in den Händen der Militärs ist, einer militärischen Einheit ist. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, das kann man sich aber durchaus auch für uns dann vorstellen.
Vielen Dank. Möchtest du eine kurze Pause machen?
Nö, aber ich denke, wir haben eigentlich fast alles gesagt. Also,
Ihr hört Recycling im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz bei DAB Plus oder im Livestream unter fsk-hh.org/livestream. Wir setzen unsere Sendung Recycling im September 2025 fort mit einem Gespräch mit Georg Seslin zur Militarisierung der Herzen.
Ich glaube, so viel würde mir jetzt nicht mehr einfallen.
Ich habe noch
Ja.
zwei Fragen.
Mach erst mal, ich hätte noch einen neuen ganz kurzen.
Ja. Mach ruhig, Luke. Ich wollte auch was Neues ansprechen.
Ach so, okay. Ich hätte noch mal einfach eine etwas andere Frage. Und zwar bin ich im Zuge der Vorbereitung noch mal auf einen Artikel von 2003 von dir gestoßen, der heißt, das Volk ist eine Maske des Krieges, wo du über die Ästhetisierung des Zweiten Golfkriegs schreibst. Und dass diese Inszenierung primär entlang von so einer völlig in jeder irgendwie Ästhetisierung gekleideten, einfach nur Faktendarstellung basiert, die dann selbst tatsächlich das Vorgehen oder das Geschehen auf eine sehr rabiate Weise ästhetisiert und irgendwie konsumierbar macht. Was ja so, und das gerade auch nochmal mit dieser Inszenierung des ersten Golfkriegs als ja so eine ganz merkwürdige, hyperreale, fast gamifizierte, auch mit vielen gefälschten Bildern vonstattengehenden, ja fast computerspielhaften Surrealisierung kontrastierst. Meine Frage wäre tatsächlich, wie schätzt du das heute ein? Wie, also, weil mein Eindruck ist tatsächlich, dass im Zuge dieser ganzen Militarisierung, zum Beispiel der Ukraine-Krieg, medial eigentlich nicht stattfindet. Wir haben da irgendwie einen Krieg, der in seiner Brutalität an bestimmten Punkten den schlimmsten Massakern des Ersten Weltkriegs eigentlich nicht viel nachsteht. Wir haben befallenen Zahlen, die alles, was diese Welt seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat, mit Ausnahme vielleicht des Vietnamkriegs, bei Weitem in den Schatten stellt. Aber eigentlich kommt es nicht vor. Was passiert da eigentlich? Also, und das knüpft eben auch ein bisschen an das an, was wir vorher gesagt haben, weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen da so eine Art Technokratenarmee für neurotische, deklassierte Mittelstandskinder, die sich da irgendwie als Verwaltung austoben können und dann irgendwann aus Versehen merken, dass sie jetzt ja doch im Krieg sterben werden und wenn es zu spät ist. Wie kann das funktionieren? Diese totale Verleugnung, Abkopplung einerseits von dem, was im Krieg irgendwie gerade auch heute real wirklich nicht weit weg bedeutet. Und dieser Romantisierung von Militär als, ja, als letztlich als bessere Behörde, also als Mensch, ja, als menschlichere Behörde. Was sind das für Inszenierungsmechanismen und woran?
Naja, wie du schon sagtest, es hat sich ja noch nicht entschieden, ob es funktioniert. Ne? Ich glaube, diese Ästhetisierung des Krieges, eben auch diese Analogie zum Computerspiel, diese Analogie zu Feuerwerken und sowas, die hat eigentlich nur funktioniert eben über die Professionalisierung des Krieges. Also da sind wir wirklich Zuschauer von Spektakeln in dieser Inszenierung. Zuschauer von zwar wohl möglicherweise auch blutigen Spektakeln, aber hauptsächlich Spektakel, in die wir nicht involviert sind letztendlich. Der Umschlag dann später in der Aufarbeitung möglicherweise, der dann einen infanteristischen Blick kriegte. Also das heißt, wir sind dann nicht mehr von oben und schauen den Explosionen zu, sondern wir sehen, wie Leute dann durch den Schlamm robben und wie sie erschossen werden und sowas. Das kommt immer offensichtlich erst eine Generation später oder so etwas als große Ernüchterung dann. Aber für eine nicht Berufsarmee oder für eine vergesellschaftete und verökonomisierte Armee taugen solche Bilder vielleicht nicht mehr ganz so. die Vorbereitungen sind ja auch nicht entsprechend. Also ich erinnere mich noch am Anfang des Ukraine-Krieges waren im deutschen Fernsehen so richtig lustbetont gezeigt, wie ukrainische Piloten ihre kleinen Roboterflugzeuge dann gegen den Feind einsetzten. Aber das war trotzdem schon immer sehr territorial. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Militarisierung bei uns derzeit auch wie eine Abwehr dieser Zerstörungsbilder wirkt. Also der Ukraine-Krieg hat ja möglicherweise weniger mit dem Zweiten als mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Also so ein furchtbarer Abnutzungskrieg, so ein Krieg, der gar nicht auf den Sieg hinaus will, sondern nur aufs Kaputtmachen von Dingen und Menschen. Und ich glaube, das große Versprechen, was wiederum Militarisierung und Rechtsentwicklung miteinander verbindet zurzeit, ist, da machen wir eine Grenze, da machen wir einen Wall. Ne? Also die Grenze ist ja sowieso eine der magischen Worte, der im augenblicklichen Diskurs eigentlich wenn man empört sein will oder so etwas, dann geht es immer nur um entweder Grenze zu oder Grenze auf oder so etwas. Und ich glaube, die Grauheit, also dieses nicht-heroische oder nicht-explosive der Werbung oder der Ästhetik unserer derzeitigen Militarisierung läuft eben darauf hinaus, diese Bilder abzuschotten. Davor muss ein Wall hin. Eben auch ein Bilderwall. Ich sehe das genau wie du. Diese was wir an Bildern da bekommen, hat keinen Bezug zu dem, was wirklich da geschieht. Ne? Und das ist auch gar nicht gewünscht, schätze ich mal. Also es wird auch vom, wie sagt man so schön, auch vom Publikum nicht gewünscht. Wer will das sehen? Zumal eben ja diese Bilder, die Bilder aus dem Golfkrieg, die haben ausgedrückt Power, Macht. Und die Bilder aus dem Ukraine-Krieg drücken überhaupt nichts anderes aus als Ohnmacht. Einfach Kaputtheit, ausgeliefert sein, Fatalismus oder sowas. Ne? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Ästhetiken. Oder könnte man sagen, das sind zwei Genres oder sowas. Ne? Zwei Genres der Kriegserzählung. Und interessant ist eben, dass sich das, was wirklich beim Ukraine-Krieg passiert, ist, dass diese Vorstellung von gut ist gleich heroisch, dass die dann nicht mehr funktioniert. Und dann freut man sich plötzlich, wenn man zum Beispiel die Frankfurter Rundschau liest, die da besonders prädestiniert dafür scheint, weiß der Geier warum, wenn der Ukraine ein terroristischer Gegenschlag gelungen ist oder so. Ne? Und also diese Eindeutigkeit von Zeichen und Bezeichneten, die ist da völlig flöten gegangen. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass man eine riesen Sehnsucht nach Bezeichnungen bekommt, nach Dingen, die genau das sind, was ihre Zeichen ausdrücken. Denn das ist ja auch ein inneres Verhältnis des Militärischen. Ne? Ich habe hier meine Abzeichen, dann weiß ich, du bist Herr Oberst oder du bist Herr Leutnant oder was, oder Frau Leutnant. Das ist dann fraglos. Und ein Befehl ist ein Befehl und so weiter. Ne? Und die in der Kriegsästhetik, in der Spektakelkriegserzählung, auch im Kino zum Beispiel, sind die Explosionen immer Ausdruck von Entscheidungen. Du siehst vorher jemanden, der sagt, das jetzt schlagen wir los oder jetzt drücke ich auf den Knopf oder so etwas. Und in dieser anderen Kriegserzählung gibt es eigentlich nur auf der einen Seite Zahlen, heute sind wieder so und so viele Leute gestorben, und auf der anderen Seite Befehle, auch so informelle Befehle, nicht weglaufen, da bleiben und so weiter. Ne? Und das erzeugt eine Wahnsinnsangst vor dem Chaos. Also wie wir im Golfkrieg dann das Gefühl hatten, so das Chaos haben wir selber angerichtet, aber wir haben es unter Kontrolle. Es ist da, das Chaos kommt immer näher und wir können es überhaupt nicht kontrollieren. Und da ist dann dieses Bild eben nicht eine große Spezialistenarmee oder so etwas, die wird dem schon Herr, sondern das kann nur der Volkskörper machen. Der Volkskörper stellt sich dem Chaos entgegen und beschützt die Ordnung. Das ist ein reines symbolisches Spiel, weil irgendeine tatsächliche militärische Bedeutung wird vermutlich die wehrpflichtigen Armeen nie mehr haben.
Ja, vielen Dank für die Frage von diesen unterschiedlichen Bildern, die so produziert werden vom Krieg und quasi wie dann auch, ich habe das auch wahrgenommen, dass man, also Bild tut das ja immer noch, also jedes spektakuläre Bild, wo eine ukrainische Drohne irgendwas von Russland kaputt macht, am besten noch der größte Panzer, der größte sonst was, wird abgefeiert, aber es ist immer schwieriger gelingt, dieses verklärte Bild auf diesen Krieg aufrechtzuerhalten, weil also das eben mit diesen Assoziationen des Ersten Weltkriegs und den Berichten darüber, dass die Leute eben schlimme Verletzungen haben, die sie dann eben so entstellen auf unterschiedlichste Weise, wenn sie wiederkommen, beziehungsweise gar nicht, wenn sie denn verletzt sind, noch geborgen werden können, weil überall diese ganzen Drohnen sind, die ja quasi permanent dich kontrollieren und sehen, wo alle von dir sind. Das war also genau diese Verklärung quasi irgendwie jetzt nicht mehr so richtig funktioniert und trotzdem natürlich noch dieser Wunsch dieser Militarisierung in Deutschland was dagegen zu setzen, weiter hochgehalten wird und ja auch verklärt werden muss, dass die Erfahrung von diesen Leuten, die Afghanistan gekämpft haben oder so, die auch viele traumatisiert sind, also was das eigentlich wirklich heißt, in solchen Kriegen involviert zu sein, kann natürlich keine Rolle spielen. Aber was ich noch, meine quasi fast ein bisschen eine Abschlussfrage, was eigentlich noch so uns, was ein bisschen so folgt, weil man sich mal ein bisschen so guckt, wie sich Deutschland so entwickelt hat seit den 90er Jahren oder so, in Europa jetzt ja so eine politische und ökonomische Macht oder die primäre Macht oder die Führungsmacht geworden ist und jetzt ja auch Merz sagt, dass jetzt auch noch Deutschland militärisch, ich weiß nicht, was ein genauer Wortlaut war, aber auch ja größte Armee in Europa stellen soll oder werden soll, dass ja quasi dann da wieder das, wovor eigentlich verschiedene Länder nach dem Zweiten Weltkrieg gewarnt haben, also nach einer neuen Führungsrolle, Führungsrolle Deutschlands, die militärisch, politisch, ökonomisch ist, dass das ja genau das ist, was eigentlich nie wieder entstehen sollte, ein Stück weit, also als eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt total vergessen scheint. Was sagst du?
Ja, im Gegenteil. Jetzt kann man sich ja sogar darauf rausreden, dass alle das wollen. Man kann sogar sagen, ja, wir wollen das eigentlich gar nicht, diese Führungsmacht. Aber die anderen sagen ja, wir sollen sie übernehmen. Die Rolle wird uns aufgedrängt oder so etwas. Ne? Fangen die Sachen an, ganz bösartige Witze zu werden. Tatsächlich ist es ja so, dass, also wenn ich ein Militarisierung bedeutet eben immer auch Hierarchisierung. Und egal, wo ich mit der Militarisierung anfange, am Ende kommt es immer darauf, dass irgendjemand der Oberste ist oder so etwas, der oberste Feldherr oder der Gröfatz oder was auch immer. Und diese Rolle, die Amerikaner eben so lustvoll abgegeben haben, weil sie merkten, mit Wirtschaftskriegen kann man mehr Geld verdienen als mit militärischen Kriegen. Die ist dann jetzt vakant. Zuerst sagt man dann so, naja, Europa tut sich zusammen, aber Militär geht nicht ohne Führung. Hat man das Gefühl, der alte preußische Pickelhauben-Mensch taucht dann plötzlich aus irgendwelchen Wäldern wieder auf und schreit, ja, ich bin ja noch da. Und dann nimmt er halt wieder mich. Die anderen sind dann, so wie es die Erzählung will, auch noch dankbar. Naja, wir brauchen ja schließlich einen, der uns führt. Und wir sind ja nicht so militarisiert, aber die Deutschen, denen liegt das ja im Blut. Solche Gespräche habe ich tatsächlich hier in Italien durchaus mitgekriegt. Das ist nicht keine Satire, sondern das so denken tatsächlich einige Menschen. Und glauben, dass dadurch, dass diese Exportweltmeister eben gleichzeitig die Militarisierungsmeister werden, die Gesamtordnung Europas gerettet werden könnte. Wenn Sie sich da nicht täuschen.
Genau, ich finde ja gerade so aus linker Perspektive, das ist sehr, sehr besorgniserregend und mich gleichzeitig dann wundert, warum es ja auch wenig antimilitaristische, also war wenig Kritik letztlich an dieser Militarisierung auch von linken Gruppen gibt. Und das ist nur quasi, obwohl ja so ein, quasi so das, wovor seit 90er Jahren quasi immer gewarnt wird, jetzt eingetreten ist und trotzdem ein Stück weit die linke Kritik daran gar nicht so stark ist, wie es, also nicht so stark wahrnehmen, wie ich denke, es angemessen wäre. Also an dieser Militarisierung. Das andere wurde ja schon irgendwie kritisiert, aber diese Militarisierung im Moment so, auch wie du gesagt hast, Kapitalismus, naja, es muss jetzt, es gibt jetzt eben diese Bedrohung, da kann man sich jetzt nicht mehr bestimmte Sachen aussuchen, sondern man muss jetzt quasi dann ein Stück weit das unterstützen, um eben das primäre Problem ist jetzt erstmal Russland und dann wendet man sich vielleicht irgendwann wieder Deutschland als Problem zu.
Naja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt kein linkes Subjekt für so eine Kritik. Ne? Da, so wie sich das ja entwickelt hat, ist jede erdenkliche Konflikt und natürlich die großen erst recht immer wieder nur ein Anlass gewesen, dass sich die Linke weiter zerstreitet oder spaltet oder so etwas. Ne? Das hat natürlich unglaublich viel damit zu tun, dass diese Kriege einen so wahnwitzigen, emotionalen Empörungs- und Entsetzensanteil haben. Ne? Also es ist ja wirklich schier unmöglich eigentlich mit jemandem, wie man so schön sagt, so vernünftig über den Krieg im Gazastreifen oder in der Ukraine zu sprechen. Das ist einfach, sobald man davon spricht, brechen Emotionen und moralische Standards und Identifikationsmuster raus. was total verständlich ist, was aber eben kein rettendes Ufer mehr ermöglicht. Also nicht mehr so eine Außenseiterposition, sagen wir mal, wie Walter Benjamin oder so etwas, tragisch genug. Aber nicht mal die scheint mir möglich, weil man ja immer gleichzeitig mittendrin ist. Ne? Und das ist auch dann schon das alte aristotelische Prinzip, der sagt, verstehen kann man Ereignisse eigentlich immer nur erst, wenn sie vorbei sind oder so etwas. Und jetzt sind wir aber mittendrin und müssen mittendrin vernünftige und moralische Positionen beziehen. Und das überfordert vermutlich 99,9% aller Menschen. Und die anderen werden möglicherweise dabei verrückt, das weiß ich nicht. Das ist keine wirkliche linke Kritik an der Militarisierung gibt. Das ist eine der wenigen Sachen, die mich überhaupt nicht überraschen.
Das ist doch eigentlich fast schon ein Abschlusswort.
Böser Abschluss.
Naja, aber das ist ja so ein bisschen der Versuch auch dieser Sendung. Also es gibt das Subjekt natürlich in dem Sinne nicht. Es gibt versprenkelt Kritik, an die man anschließen kann, und wir versuchen zusammenzubringen. Also mehr ist der Anspruch auf jeden Fall nicht.
Ja, der ist schon groß genug.
Bisschen große Themen, großer Anspruch, aber gibt es von deiner Seite noch was wir noch vergessen haben, was du noch sagen möchtest?
Nee, ich glaube, das haben wir jetzt, soweit wir können, zumindest eingekreist. Also was mir wichtig ist, glaube ich, ist, dass man die Aufklärungsarbeit so versteht, dass man den Menschen eines nicht erlaubt, nämlich diesen Fluchtpunkt nachher, ach, wir haben von nichts gewusst, das war uns ja nicht klar oder so etwas. Also das ist vielleicht das Einzige, was man als linker Aufklärer noch schaffen kann. Das können wir euch nicht, dass ihr nachher sagt, das haben wir doch gar nicht gewusst, das haben wir nicht gewollt.
Dann danken wir dir vielmals. Genau, das war die Sendung Recycling mit Georg Seeslin zum Thema die Militarisierungen in Deutschland im September 2025. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Heute die Kompetenz. Die Kompetenz strotzt dermaßen vor Kompetenz, dass sie die kompetenteste aller Kompetenzen ist, die ein Mensch nur erwerben kann. Kompetenter als kompetenzkompetent geht es einfach nicht. Da kannst du kompetieren, so viel du willst. Kommt ein kompetenzkompetenter Mensch in den Raum, können sich alle anderen Kompetenzen nur ganz flach machen und heimlich unter dem Türspalt durchkriechen. Ihre vormaligen Trägerkörper sitzen eh nur wie angenagelt auf ihren Stühlen, um der Kompetenzkompetenz des kompetenzkompetenten Alpha-Kompetierers ihren Tribut zu zollen.
C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
Immer dienstags um 12 Uhr.
Wer gelesen?
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarettenfabrik.
Ready to devour me the minute I break. Blood to be shed, free
Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der kleinen Vorlese- oder Klaus-Sendung, die ihr seit 1995 mittlerweile wöchentlich beim freien Radio eures Vertrauens hören könnt. Das ist der Querfunk auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Begrüßt haben wir euch mit The Red Flags. Heute wollen wir euch mal wieder etwas Älteres zu Gehör bringen. Heute vor 15 Jahren, am 9. September 2010, gab es im Conner Island in Leipzig eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung von der Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik Outside the Box. Zu diesem Abend waren Tagediebin Zwie und Negator eingeladen. Deren Vorträge wollen wir uns nun im Folgenden anhören. Transcending Gender by Abolishing the Spectacle war der Untertitel des Abends, der Titel Das Geschlecht des Situationismus.
Von Coney Island wurde die Outside the Box, die Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik, angefragt, hier eine Veranstaltung zu machen. Thema das Geschlecht des Situationismus mit drei Referenten, mit Negator, Tagediebin und Zwie. Vom Autorenkollektiv Biene Baumeister, Zwie Negator. Einige von euch werden es vielleicht kennen. Unter anderem haben sie dieses Buch rausgebracht, die Einführung in die situationistische Revolutionstheorie. Und ja, arbeiten einige der Referenten sind auch in der MacGuffin Foundation. Wie es zu der Idee kam, die Veranstaltung zu machen, also während der Arbeit an der zweiten Ausgabe für die Outside the Box, wurde sich halt näher mit den avantgardistischen Theorien beschäftigt des 20. Jahrhunderts. Und unter anderem sind wir da auf die Situationisten gestoßen als ja eine Bewegung, die halt eine radikale Gesellschaftskritik geführt hat und auch mit dem Ziel einer kommunistischen Revolution. Und da ja auch die Outside the Box ja den Anspruch hat einer radikalen Gesellschaftskritik, haben wir uns das halt näher angeguckt unter dem Blickwinkel der Geschlechterkritik in der situationistischen Internationale und sind dann ziemlich schnell darauf gestoßen, dass das halt ein blinder Fleck ist, wo natürlich schnell die Frage aufkam. Also genau, wir haben halt ein Interview gemacht mit Zwie und Negator zu dem Thema und sind schnell darauf gestoßen oder haben uns gefragt, warum gibt es diese Leerstelle Geschlecht in der situationistischen Theorie, wo sie doch eigentlich den Anspruch hat, alle Kategorien der bestehenden Gesellschaft radikal in Frage zu stellen. Und trotzdem ist das Geschlecht oder die Kritik am Geschlechterverhältnis da hinten runtergefallen. Und anschließend daran kann man dann halt die Frage stellen, wie diese Theorie zu aktualisieren wäre, damit die situationistische Theorie halt vielleicht doch noch fruchtbar ist für eine aktuelle Kritik am Geschlechterverhältnis. Die Fragen haben schon, fanden wir ein Potenzial und genau deswegen machen wir heute hier die Veranstaltung und werden da genau auch auf diese Fragen, denke ich, zurückkommen.
Er versteht den Streit nicht und sie versteht sich selbst nicht. Sie steht auf und lässt ihn sitzen auf der Couch. Zurück in die Küche entlang der Spuren im Linoleum. Die Küche ist gekachelt und schlicht und man ist dort ganz für sich. Oder nicht? Kosova, Schatz, sie zeigen einen guten Film. Komm zurück aufs Sofa, Liebling, sie zeigen gerade diesen sehr guten Film. Und das muss man auch ausnutzen, das muss man mitnehmen, da muss man hinsehen. Also setz dich in sie hin und versehen. Komm zurück zu mir aufs Sofa, Liebling. Kann sie nicht mehr erreichen. Sie steht zwischen ihren zeitspannenden Geräten und hat ein Gefühl, als würde ihr nichts mehr davon gehören. Irgendwo geht es anderen schlecht. Liste. Doch das ist längst kein Trost mehr. Es war bloß eine Ahnung, jetzt ist sie ganz sicher. Und sie schaut aus dem Fenster auf die Straße wie immer. Und dort zwischen den Häusern etwas Böses kommt näher. Und die Straße verschwindet und die Autos zerplatzen. Und das Schreien beginnt und das Fenster verschwindet. Und die Apokalypse erreicht Bockhorst.
Ja, so viel von Bert Wegemann, die Apokalypse erreicht Bockhorst. Vorab ein paar kleine Zitate. Wir denken zunächst, dass die Welt verändert werden muss. Eine revolutionäre Bewegung gibt es jedoch leider nicht. Die Gesellschaft enthält zwar Widersprüche und ändert sich. Das macht eine revolutionäre Tätigkeit auf eine immer neue Art möglich und notwendig, wobei eine solche Tätigkeit, die heutzutage nicht mehr oder noch nicht vorhanden ist. Es handelt sich also nicht darum, eine derartige Bewegung zu unterstützen, sondern sie aufzubauen, sie zu definieren und unzertrennlich damit zu experimentieren. Die erste für eine solche Bewegung unentbehrliche Handlung ist, eben zu sagen, dass sie keine revolutionäre Bewegung da ist. Alles andere ist nur eine lächerliche Übermalung der Vergangenheit. Das waren zwei Zitate der Situationistischen Internationale. Und man kann sich erstmal fragen, wie ich mich in unserer Jetztzeit dazu in Bezug setzen kann. Grausam gründlich, kritisch rettend. Guy Debord schreibt 1979, man kenne den starken Hang der Menschen, unnütz vereinfachte Bruchstücke alter revolutionärer Theorien zu wiederholen. Deren Verschleiß bleibe ihnen durch die bloße Tatsache verborgen, dass sie nicht versuchten, sie auf irgendeinen tatsächlichen Kampf anzuwenden, um die Bedingungen zu verändern, in denen sie sich wirklich befinden. So komme es, dass sie kaum besser begriffen, wie diese Theorien mit wechselndem Glück in den Konflikten früherer Zeiten eingesetzt werden konnten. Davon abgesehen gäbe es bei nüchterner Untersuchung keinen Zweifel, dass die, die eine bestehende Gesellschaft wirklich erschüttern wollen, eine Theorie formulieren müssen, die die Gesellschaft grundlegend erklärt oder die zumindest den Anschein hat, eine befriedigende Erklärung von ihr zu geben. Sobald diese Theorie ein wenig bekannt geworden ist, vorausgesetzt dies geschieht inmitten der Zusammenstöße, die den öffentlichen Frieden stören, und noch bevor sie genau verstanden wird, wird überall die latente Unzufriedenheit durch die bloße, unbestimmte Existenz einer theoretischen Verurteilung der Ordnung der Dinge verstärkt und verschlimmert. Und danach könnten alle Proletarier zu Strategen werden, indem sie anfangen, mit Wut den Krieg der Freiheit zu führen. Soweit die Feststellungen und Einsichten und Aussparungen von Situationistinnen in ihrer Zeit, den 1950er bis 1970er Jahren. Sie hatten sich selbst als Enfant perdu, als verlorenen Haufen gesehen, der sich vornahm, ein gesellschaftliches Terrain psychogeografisch zu sondieren, auf dem angesichts der umfassenden Niederlage der bisherigen revolutionären Anläufe für zukünftige Anläufe nichts mehr zu erhoffen zu sein schien. Und doch war es ihnen gelungen, die Bruchlinien künftiger Revolten wahrzunehmen und praktisch die Subversion voranzutreiben. Gelingen konnte ihnen dies weitgehend, weil sie eine umfassende Kritik aller getrennt erscheinenden Momente des gesellschaftlichen Lebens vornahmen, wie sie von der sich modernisierenden Warenform dem Spektakel in Beschlag genommen wird. Umfassend, könnte man fragen. Das war der Anspruch der Situationistin, jedoch waren sie entgegen der von ihnen so stark gemachten Kritik des Alltagslebens nicht in der Lage, in ihrer Zeit wirklich etwas Feindliches und Treffendes über das Geschlechterverhältnis zu sagen. Biene Baumeister Zwie-Negator haben das als blinden Fleck bei der Situationistischen Internationalen benannt und sind dafür insbesondere von dem kommunistischen Zirkel Rote Sonne kritisiert worden. In ihrem Text Triebschicksal einer situationistischen Revolutionstheorie stellen sie fest, dass es sich beim Fall der Ausblendung des Geschlechterverhältnisses durch die SI nicht um einen blinden Fleck handelt, sondern um interessierte Ignoranz. Die Ausblendung aller reproduktiven Tätigkeiten verrate die Neigung von Revolutionstheoretikern, dieselben Sachen nicht wahrzunehmen wie nicht-politische Ehemänner. Und weiter führen Rote Sonne aus, dass bei der SI dieses theoretische Desinteresse an Reproduktion regelmäßig mit einer ungeheuren Mystifikation von Liebe und Frauen einhergeht und einer dementsprechend miesen Praxis. Die Frage, wie alle zu Strateginnen werden können, in ihrer individuellen wie gesellschaftlichen Befreiung von der Gesamtheit der historisch überwindbaren Zwänge, ist damit ja nur umso dringlicher und bildet für mich jetzt den Rahmen für die Diskussion des heutigen Abends. Wie sich also assoziieren für eine kollektive Praxis der Theorie, der feindlichen Untersuchung aller Aspekte des entfremdeten Lebens und ihrer emanzipatorischen Überwindung? Wie sind denn die Bedingungen heute? Es beherrscht uns ein spektakuläres Bild von westlicher Emanzipation auf dem Boden der bestehenden Verhältnisse, Gleichheit, alles wird besser, Soft Skills als unabdingbare Voraussetzung für affektive Arbeit, weibliche Eigenschaften, Kommunikation.
Like a have to leave, so you can't go far. Said the drunk, leaning on the bar. This island is so small. This life can go so fast. I never left at all. He said through his beer glass. Wherever my wings fly, my dear, if they take me far or near, my journey ends here, right here, right here, right here. My journey ends here. Stop looking 25 years ahead. I hate being unsure of where life is going. If there's one thing that is
тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжает врачи, эта песня звучит, моя песня звучит. Вокзалом, мои мысли горечи полные на виске и под одеялом. Моя юность кажется вечностью через призму стеклянных бутылок. Ведь на улице бесконечные и посады в панели могила. Все друзья мои папарадны, коротают беспечную молодость. Избушующий скверный характер, когда наивная детская эпоха. Дом обруши должно быть, казалось, будь съедает все самое лучшее. Не смотри, опусти глаза вниз, не слушай. Молчи, когда бухой сосед знает тёлку. Отсюда нету повода больше для грусти. Здесь я точно счастлива не буду. Без меня никто не удержит. Не заставит собой быть рядом. Тут покоится чья-то надежда. Мне такого исхода не надо. А пока наплевать на жалость. Задыхаясь вновь от удушья. Не смотри, опусти глаза вниз. Не слушай, молчи. Когда бухой сосед на свою тёлку кричит. Когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит.
звучат врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Когда бухой сосед на свою тёлку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Если стало тише, значит все в порядке. Завтра будет легче. Навряд ли. Челку кричит, когда в подъезде снова кто-то мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи. Эта песня звучит, моя песня звучит. Pick up the pace.
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams, starring Peter Jones as the Book.
Incredible though it may seem, it is in fact possible that the strange and terrible history of the planet Brontetall, where Arthur Dent, Ford Prefect, and Zaphod Beeblebrox are even now falling out of the sky onto curious and aggravating birds.